Klangvoll aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Heute mit einer Sonderfolge vom Mozartfest Würzburg.
Ich, du, wir, Kultur als Verständigungsraum. Ich sitze hier mit der Pianistin und Konzertdesignerin Hanni Liang und dem Komponisten Manfred Trojan. Mein Name ist Matthias Wiedemann, ich bin Kulturredakteur des Würzburger Medienhauses Mainpost. Wir wollen heute, angelehnt an das diesjährige Motto des Mozartfests, aber durch Töne, Freund Mozart, über Freundschaft reden. Aber nicht unbedingt über Naheliegendes wie Künstlerfreundschaften, sondern über die vielen anderen Aspekte oder Assoziationen, die das Wort oder die Idee der Freundschaft mit sich bringt. Freundschaft der KünstlerInnen mit dem Publikum, Freundschaft der Gesellschaft mit der Kunst, Freundschaft der Politik mit der Kunst und vielleicht auch die Frage, ob und wie man Freundschaften pflegen kann und sollte. Spätestens seit Corona stellen sich nicht nur Kulturschaffende grundsätzliche Fragen. Ist die Kultur den Menschen ein entbehrlicher Freund? Hanni?
Ah, das ist schon die erste Frage und direkt so eine große. Die Kultur ist für uns alle kein entbehrlicher Freund, daran glaube ich sehr stark, denn wir sind Wesen, die Zusammenhalt, nach Zusammenhalt streben, die danach streben zu suchen, was uns denn so verbindet in all der Vielfältigkeit, in der wir leben. Und ich denke, die Kultur kann da ganz viele Räume öffnen, dies herauszufinden und daher brauchen wir sie.
Tut sie denn genug? Also der Begriff die Kultur ist natürlich kompletter Unsinn, aber wir müssen uns irgendwie auf Begriffe verständigen. Aber es gibt ja den schönen, unschönen Begriff der Kreativwirtschaft. Herr Trojan, tun die Kreativen, tut die Kunst, tut die Musik genug, um den Menschen ein Freund zu sein oder sollte sie das gar nicht erst anstreben?
Das sind wirklich ziemlich umfängliche Fragen. Ich denke, wir müssen uns erstmal darauf einigen, ob wir über Kunst reden oder über Kultur. Wenn wir über Kunst reden, da kann ich mitreden. Von Kultur verstehe ich nichts. Über Kunst würde ich sagen, Kunst hat erst einmal überhaupt nicht den Anspruch und auch nicht die Aufgabe, in irgendeiner Weise kommunikativ zu sein. Kunst dient vornehmlich dazu, dass ein Künstler, der diese Sache macht, das in der Kunst tut, was ihm aufgegeben ist. Und dann gibt es ganz viele Aspekte, die dazukommen können, aber dann wird die Kunst auch Kultur, dass man natürlich dafür sorgen kann, dass man daran mitarbeiten kann, dass die Kunst zur Kultur wird, das heißt zu etwas, was in der Gesellschaft auch eine Notwendigkeit hat. Ich denke, dass das so funktioniert. Die Kunst an sich ist das nicht. Die Kunst hat entweder ihre Aufgabe darin, dass sie eine Aufgabe erledigt, Kunst als Auftragsarbeit zum Beispiel. Oder die Kunst entsteht aus dem freien Willen. Am besten ist die Mischform, das heißt also, dass der freie Wille das Werk eigentlich haben möchte, was dann jemand so freundlich ist zu beauftragen.
Verstehe ich Sie so, dass es eine Schnittstelle gibt, idealerweise zwischen der Kunst und der Kultur, eine Schnittstelle, an der durch die das geschaffene Werk, das schöpferische Werk in die Welt kommt, weg vom Künstler zu den Menschen?
Ja, das ist eigentlich der Prozess, der gewünscht wird. Und von den Künstlern gewünscht wird natürlich. Man möchte wahrgenommen werden. Ich glaube, jeder von uns ist so eitel, dass er natürlich wahrgenommen werden möchte. Es gibt vielleicht wenige Einzelfälle, die da überhaupt kein Interesse daran haben. Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen, aber es gibt solche. die überhaupt keine Verbreitungsinteresse haben, die sich darin begnügen oder wohlfühlen, die Dinge einfach zu machen. Mhm. Egal, was damit dann passiert. Die meisten von uns, denke ich, sind eher so, dass sie damit auch einen Erfolg haben wollen, oder zumindest wahrgenommen werden wollen, ob es nun ein Erfolg ist oder nicht. Mhm.
Ist da nicht so ein bisschen eine Schizophrenie eingepreist zwischen der systemischen Verweigerung, kommunikativ sein zu wollen im Schaffensprozess und dem Wunsch wahrgenommen zu werden?
Das ist durchaus so. Das würde ich ganz erheblich so sehen. Mhm. Es ist immer der Wunsch da, dass man Entscheidungen treffen kann, die überhaupt keinerlei Begründungen haben außerhalb der eigenen Sphäre. Und natürlich dem sehr starken Wunsch, dass ich das bitte verbreiten möge und dass das bitte so zu sein, so sein soll, dass die Leute das möglichst lieben.
Ich erinnere mich da an einen Abend bei euch zu Hause, wo wir ganz lange über Kunst und Kultur gesprochen haben. Erinnerst du dich? Bei euch zu Hause. Und da gab es das ganz kleine Buch, das Büchlein, wo es genau um diese Kunst- und Kulturreibung ging. Und wir haben den Abend darüber diskutiert.
Ich erinnere mich nicht, aber...
Naja. Im Alter
ich bin so altes. Ich muss mich nicht erinnern.
Wie gut, dass ich mich noch das
erinnere. Ja, es ist gut, du bist ja auch noch so jung.
Ja, aber es ist eine spannende Diskussion nach wie vor.
Natürlich, das, glaub, ist das, eine, das ist eigentlich die entscheidende Diskussion.
Ja, und die bewegt, ne, uns ja alle. Also wo, ne, sind wir in dem, wo sozusagen ich, wo die Kunst Kunst ist und dann im Verhältnis zu dem, zu der Zeit, in der wir leben, zu der Gesellschaft,
ja, natürlich,
in der wir leben und wie, wo ist dann dieser, ja, wo ist letztendlich das, in welchem Kontext wir Kunst verstehen? Und wenn wir das als ein etwas Soziales verstehen, dann bin ich persönlich auf jeden Fall der Meinung, dann haben wir absolut einen Auftrag und eine Verantwortung.
Ja, vielleicht sollte ich für unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, wir sind hier in einer Live-Situation, wir sind im Pop-Up Mozart, dem Ladenlokal, das das Festival, das Mozartfest immer begleitet, dieses Jahr gestaltet auch von Hanni Liang und die hier die Gastgeberin ist. Das heißt, hier kommen Straßenbahnen vorbei, hier kommen Menschen mit Bluetooth-Lautsprechern vorbei, wo sie ihre Lieblingsmusik spielen, die im Moment nicht Mozart ist. Wir machen weiter. Wir waren bei der Schnittstelle zwischen Kunst und Kultur. Hanni, als Interpretin und Konzertdesignerin bist du ja genau diese Schnittstelle. Wie nimmst du die wahr? Was ist für dich der Ansatz?
Also ich denke, wir alle, die in der Szene aktiv sind, sind auf jeden Fall gefragt, Interpretinnen vorweg auf alle Fälle, denn wir sind auch diejenigen, die letztendlich einen Raum gestalten können, den Raum des Konzertes. Wir sind in der Verantwortung, in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern oder mit der Institution, sowohl zu programmieren, den Bogen zu kreieren, als auch zu fragen, wo fängt das Konzert an, für wen spielen wir was, warum, an diesem Ort. Und all diese Fragen tragen letztendlich genau in diese, ja, in diese Frage dazu bei, welche Aussage wir eigentlich dahinter sehen. Worum geht es uns? Was ist jetzt die innere Notwendigkeit, dieses Stück heute Abend auf die Bühne zu bringen? Und vor allen Dingen natürlich, für wen machen wir das? Und wie adressieren wir, wie bauen wir die Brücken, die Kontextualisierung und wie schaffen wir genau diese Resonanzräume, diese Begegnungsmomente mit dem Gegenüber.
Das heißt, jedes Konzert ist letztendlich dann ein Unikat. Ansonsten wäre man auf Tour, da gibt es einen Saal, da steht vorne der Flügel, da gibt es Stuhlreihen, da kommen die Leute und hören zu. Danach wird geklatscht, alle gehen wieder nach Hause. Und das heißt, du machst aus jedem Konzert ein Unikat. Was ist denn so ein Beispiel dafür, ein Ort, ein Programm, also was du spielst und wie du das speziell auf einen Ort zuschneidest. Hast du da ein Beispiel, das beispielhaft ist?
Ja, absolut. Genau darum geht es mir. Also mir geht es nicht um den Moment, ich komme auf die Bühne, spiele und gehe wieder und wer da im Raum sitzt, mein Gott, so, nicht mein Bier nach dem Motto, sondern mir geht es wirklich, ich will ein bewusstes Miteinander, ein Interesse für das Gegenüber. Und da gibt es sozusagen immer sehr angepasst, unikat, du hast es schon so schön gesagt. Es gibt da zum Beispiel einen Moment, an den ich mich total gerne zurückerinnere. Das war im Gasteig in München und da ging es um die Verbindung zwischen, ja, Thematik, grob gesagt Mental Health, Mental Health Arts Festival, so hieß das, und eben Musik in dem Zusammenhang. Und ich wollte an dem Abend ein Abbild der Gesellschaft eigentlich darstellen mit dem Publikum, das kommt. Und ich habe mich da bedient an einer Theorie aus eben diesem Mental Health Bereich, wo es um drei Kreise ging, von außen ein Kreis der Sorgen, einem mittleren Kreis, der Kreis des Beeinflussbaren und dem innersten Kreis, dem Kreis des Kontrollierbaren. Und das Publikum war eingeladen, sich frei im Raum zu bewegen. So, was ist passiert? Ganz klassisch, ja, wie man es halt kennt, das Publikum bleibt im äußersten Kreis stehen, bewegt sich nicht. Mhm. Ich stand da und habe dann gedacht, während des Spielens, ja, okay, schade, es ist jetzt nicht ganz aufgegangen. Und dann ist mir erst bewusst geworden, Moment, ich wollte ja ein Abbild der Gesellschaft zeichnen. Zum Glück gab es danach ein Podiumsgespräch, wo dann die große Auflösung letztendlich kam, dass eigentlich das Publikum tatsächlich unsere aktuelle Gesellschaft, indem sie nicht gehandelt hat, nicht in Bewegung gekommen ist, nicht aktiv geworden ist, genau jetzt repräsentativ für die Gesellschaft da war. Und sich im Kreis, im äußersten Kreis der Sorgen, wo man eben, ne, die Unmächtigkeit letztendlich spürt, geblieben ist, obwohl die Möglichkeiten da waren. So, das ist natürlich ein Moment, den man so auch nicht wiederholen kann. Mhm. Das sind so Momente, die gehen für mich auch nur live. Oder was ich jetzt gerade mache, ist für das Edinburgh International Festival ein Konzert zu konzipieren, wo ich ausgehend von Debussys Reverie in die Träume des Publikums gehe und dazu in Echtzeit improvisiere. Das heißt, das Publikum ist eingeladen, Träume zu teilen, sowohl vorab als auch während des Konzertes, und ich gehe aus Debussy in eine Improvisation des Traumes und wieder zurück zu Debussy. Und das sind auch natürlich sowieso Improvisationen, gehen nur in Echtzeit, das ist nicht mehr zu wiederholen. Und solche Momente, die machen das dann eben aus. Mhm.
Manfred Trojan, wo sehen Sie sich auf dem Weg vom schöpferischen Werk zur Schnittstelle? Was würde es mit Ihnen machen, wenn jemand ein Werk von Ihnen nähme und sagen würde, ab Takt 70 fange ich an zu improvisieren?
Ich kann nichts dagegen tun, aber wahrscheinlich würde ich versuchen, mich dagegen zu wehren. Aber das kommt natürlich daher, ich habe seit langer Zeit eigentlich nicht mehr als aktiver Musiker gearbeitet. Das heißt, ich bin eigentlich nur noch Komponist. Das war eine Zeit lang anders. Ich habe relativ viel dirigiert. Mhm. Ich habe viel mehr Vorträge gemacht vorher. Ich habe alles Mögliche getan und unterrichtet oder solche Dinge getan, wo ich natürlich ganz andere Schnittstellen hatte. Jetzt habe ich die Schnittstelle eigentlich gar nicht mehr so, weil ich bin voll in diesem Mechanismus. Ich schreibe etwas und ein Veranstalter veranstaltet. Mhm. Und das andere ist momentan nicht meine Sorge. Das kommt allerdings auch daher, ich habe ja ein gewisses Alter und ich denke, das Glück in einer Generation aufgewachsen zu sein, in der der Konzertbesuch eigentlich zu der Normalität gehörte. Ich bin in Braunschweig groß geworden. In Braunschweig war es ganz klar, ein bestimmtes gesellschaftliches Segment fand sich im Konzert. Die ging da jeden Monat hin oder und dazwischen gab es Kammerkonzerte und dann machte man was an, also diese Dinge. Und das war ganz klar, man sah dort. Und ich kenne auch noch Zeiten in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren, da gab es dieselben Leute bei den Kammerkonzerten in Braunschweig eben und bei der Veranstaltung für neue Musik. Das war dasselbe Publikum. Ich habe dieselben Leute dort gesehen. Das war einfach ein Publikum, was sich für Musik interessierte. Dass wir dieses Publikum nicht mehr haben, ist mir natürlich auch klar, nur es ist für mich jetzt nicht mehr so dringlich, dass ich es bin, der den Ausweg daraus findet. Ne? Mir ist das schon bewusst, mir ist das sehr klar bewusst und ich habe auch große Probleme damit, weil auch in den letzten Jahren des Unterrichtens mir das wachsend aufgefallen ist, dass also zum Beispiel die Information über diesen Kanon, diesen Bildungskanon, in dem ich noch aufgewachsen bin, eben nicht mehr an die Leute kommt oder die Leute reagieren nicht mehr auf die Anforderungen. Aber ich bin jetzt nicht so, ja, ich bin nicht, wäre nicht primär in meiner Arbeit darauf fixiert, mir zu überlegen, wie kann ich das jetzt trotzdem in den Griff kriegen? Weil das ist wahrscheinlich mit so einem bestimmten biblischen Alter dann auch vorbei.
Biblisches Alter hast aber jetzt du gesagt, nicht ich.
Ich hab mich bemüht, dir vorzugreifen.
Das heißt aber, dass um zum Begriff Freundschaft zurückzukommen, dass die neue Musik, vielleicht auch die alte und die romantische Musik, Freunde tendenziell eher verliert als dazu gewinnt. Wie sind deine Erfahrungen? Gewinnst du der Musik neue Freunde?
Ich denke, die Kontextualisierung ist sehr entscheidend. Also wenn ich jetzt Musik von Manfred zum Beispiel einfach so irgendwo rein platziere, ohne jeglichen Grund, ohne Notwendigkeit, ohne auch einen Kontext aufzubauen. Es ist eine ganz andere Einladung sozusagen an ein ganz anderes Publikum, als wenn ich das jetzt tatsächlich in einer meiner Konzertformate einbette, wo es eben auch einen gewissen Rahmen zu gibt. So, und das betrifft nicht nur Manfreds Musik, sondern es geht im Allgemeinen um zeitgenössische Musik. Und ich merke, dass es da eine ganz, ganz große Offenheit gibt. Eine viel größere, als es manchmal von Veranstalterseite sozusagen von dieser Seite kommt. Da gibt es sogar eher noch eine Ablehnungshaltung, eine ängstliche Haltung, dass jetzt kein Publikum kommt, als vom Publikum selbst. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass tatsächlich ein anderes Publikum kommt, gerade auch jetzt in meinen ganz persönlichen Erfahrungen, dass es tatsächlich doch ein anderes Publikum mittlerweile ist, dass sich gezielt solche zeitgenössischen Formate oder gegenwärtige Formate, vielleicht trifft dieses Wort das Ganze eigentlich besser, gegenwärtige Formate, aussucht und gezielt dorthin kommt. Also gerade das jüngere Publikum tatsächlich sucht nach ganz anderen Dingen.
Und ja, und das ist eine biologische Tatsache, dass das alte Publikum verschwinden wird. Wird damit auch das Format Frontalkonzert verschwinden?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass es immer ein Publikum geben wird für die ganz klassisch traditionellen Konzerte. Ich glaube nicht, dass das eine das andere ersetzt. Soll es auch gar nicht, um Gottes Willen. Ich persönlich liebe auch die ganz klassischen Konzerte. Allerdings habe ich natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund, natürlich, um das auch nochmal ganz anders auf mich resonieren lassen zu können. Aber ich denke, es braucht genauso gut auch ein anderes Angebot. Auch ein Angebot, wo das Publikum nochmal ganz anders klassische Musik erfahren kann oder überhaupt Musik im Allgemeinen.
Hm. Wenn wir nochmal den Blick weiten auf die gesellschaftliche Ebene, die politische Ebene, die ja theoretisch nicht abgekoppelt von der gesellschaftlichen sein sollte, aber vieles im Kulturbetrieb, im Klassikbetrieb ist ja eng verwoben mit Subventionsmodellen, mit öffentlichen Trägerschaften. Wir sehen gerade in Berlin, was passiert, wenn Verlässlichkeiten wegfallen. Wir sehen in den USA, was passiert, wenn die Politik ganz radikal die Freundschaft zur Kunst und zum Kulturbetrieb aufkündigt. Muss der Kunstbetrieb, der Kulturbetrieb, wie wir es auch immer nennen wollen, muss der dringend versuchen, unabhängiger zu werden von doch ja offensichtlich immer weniger verlässlichen, ich sage es jetzt mal ganz krass, einfach Finanzierungsmodellen?
Also du hast gerade so schön gesagt, Freundschaft zwischen Politik und unserer Kunstszene.
Falls es die je gab.
Falls es die je gab, genau. Genau, du hast jetzt meinen Gedanken schon aufgegriffen. Mhm. Aber wenn wir über Freundschaft sprechen, dann ist Freundschaft ja auch immer sowohl mit Reibung als auch mit Arbeit verbunden. Und das braucht es von beiden Seiten. Also ich glaube, weder wir können etwas erwarten, noch die andere Seite kann etwas erwarten, sondern es geht immer um ein Aufeinanderzugehen und ein sich ständig in diesem Miteinander, voneinander auch zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Wir haben hier eine Jahrhunderte Geschichte von einer Konzertform, die immer funktioniert hat, die nach wie vor auch noch für gewisse Teile der Gesellschaft funktioniert. Aber wir brauchen trotzdem auch die Lust, die Inspiration und den Mut, weiterzugehen und weiterzudenken, wie sich die Gesellschaft heute verändert hat. Sie ist im Wandel und was das auch für unser ganzes Tun letztendlich bedeutet. Und in diesem ganzen Wandel, in dieser Reibung, müssen wir letztendlich wieder die Wärme finden und wieder ins Miteinander schwingen kommen, sozusagen. Und ich glaube, das sind letztendlich die Bewegungen und die Ambivalenzen.
Ich bin nicht so sicher, dass die Konzertform so alt ist, wie du jetzt gesagt hast.
Naja, 19. Jahrhundert.
19. Jahrhundert.
Schon eine Weile her. Aus deiner Perspektive.
Aus meiner Perspektive natürlich nicht. Aber
die. Sie kann es nicht lassen.
Ja, so lange kennen wir uns schon.
Ja, sicherlich. Nein. Sie darf es auch nicht lassen. Ich wäre ja enttäuscht. Ich meine, es hat Konzertformen gegeben, die völlig anders waren. Und zwar noch gar nicht so lange her, wenn man mal sagt, wenn man ins 18. Jahrhundert guckt, wenn man ins 16. Jahrhundert guckt. Das Konzert hat sich immer verwandelt. Und es war immer eine Sache, die, glaube ich, ziemlich, ziemlich entscheidend zu sehen ist. Es war eigentlich immer eine Eliteveranstaltung. Wie immer man diese Elite beschreibt, ob es jetzt eine Elite von Adel oder von Geistlichkeit gewesen ist, oder also es war jedenfalls nicht dieselbe Elite, die es im 19. Jahrhundert war, und es war auch dann im 20. Jahrhundert war es auch nicht mehr dieselbe Elite. Es waren aber immer die Eliten, und wir haben hier jetzt eine sehr starke Bestrebung, Eliten auszuhebeln. Das heißt also, wir haben gar nicht mehr das Bewusstsein, dass Elite etwas wäre, was gesellschaftlich vielleicht wirklich eine Notwendigkeit hat. Und das ist ja nun auch viel weniger ein kulturelles Phänomen als vielmehr ein wirklich gesellschaftliches, wenn wir jetzt Gesellschaft von kulturell abkoppeln wollen. Das finde ich, ist eigentlich eine der interessantesten Fragestellungen dabei. Nur, das ist natürlich eine Tendenz, die sich eigentlich gar nicht von der von der Kultur, der sich gar nicht begegnen lässt. Weil das in ganz anderen Bereichen gemacht wird, wo man den Eindruck hat, dass Kultur eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ich denke, wenn man den gesamten politischen Bereich sieht, dann ist Kultur deshalb immer so als ganz geringes Anhängsel in diesen Bereichen nur noch vorhanden, weil die wirklich keinerlei Notwendigkeit mehr sehen, dass kulturelle Betätigung im weitesten Sinne, wenn man zur Kultur mehr zählt als sich waschen, dann ist die Notwendigkeit gar nicht da. Ne? Ich glaube nicht, dass Herr Merz von sich aus ein Konzert besucht. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, weil er irgendwas eröffnen muss, dann kann man da vorher ein bisschen Musik akzeptieren. Mhm. Aber ansonsten spielt das wahrscheinlich gar keine Rolle in dessen Leben. Und wir haben natürlich heute immer mehr Leute in derartigen Positionen, die gar keine Beziehung mehr dazu haben, dass das vielleicht eine Wichtigkeit haben könnte. Und ich denke, das ist ein ganz großes Problem, das wir aber nicht so einfach durch irgendeinen Lernvorgang oder so etwas beseitigen können, sondern das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir eigentlich, ich meine, es war ja immer schon eine große Besonderheit, dass so jemand wie Helmut Schmidt Klavier spielte. Nicht? Egal wie, aber es hat ja immerhin zu CD-Aufnahmen gereicht, es war jedenfalls eine Verbindung da von dem Mann zu dieser Musik, und das hat ihn interessiert, wie auch immer, obwohl er eigentlich wirklich niemand war, bei dem man das so a priori vermutet hätte. Ne? Und es gibt natürlich auch die Rede davon, dass Herr Steinmeier zuweilen ins Theater geht. Ne? Aber diese Berührungspunkte sind ja marginal. Hm. Ne? Das ist ja nicht mehr so, dass sich eine Gesellschaft zum Beispiel im Theater trifft, dass das Theater der Punkt ist, wo sich die Gesellschaft trifft, wo die Gesellschaft ihre gesellschaftliche Arbeit macht. Das heißt also, der ganze Klatsch, oder den in so einer Stadt, der nötig ist, um die Gesellschaft überhaupt in Bewegung zu halten, das findet ja nicht mehr in einem Opernhaus statt oder in einem Konzertsaal, selbst in Hamburg nicht. In Hamburg haben wir in der Elbphilharmonie einen gigantischen Tourismus, und der Tourismus ist aber nicht die Stadtgesellschaft. Und die Stadtgesellschaft findet sich in Hamburg nicht in der Elbphilharmonie. Mhm. Auch, aber nicht ausschließlich oder nicht mehrheitlich. Und ich denke, dass da ein gesellschaftlicher Wandel längst stattgefunden hat, ohne dass uns das so zum Bewusstsein gekommen ist. Wir haben halt, wie ich das immer noch mache, in unseren Strukturen gearbeitet und fanden die ja eigentlich ganz prima. Und mittlerweile fangen wir an, ganz langsam zu realisieren, dass das nicht mehr alles so läuft. Und dann sagen wir uns, wenn man jetzt, wie gesagt, ich komme noch mal auf mein Alter, ein gewisses Alter erreicht hat, sagt man sich wie Helmut Lachenmann: Ich bin ja vielleicht nicht mehr betroffen, aber es ist natürlich bedenklich, was da gerade passiert.
Rächt sich da jetzt auch vielleicht, dass diese Strukturen, von denen Sie sprechen, ja doch immer auch relativ hermetisch waren?
Das rächt sich sicherlich jetzt, obwohl man sich natürlich die Frage stellen kann, warum diese Hermetik plötzlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Nicht wahr? Weil Hermetik würde bedeuten, dass es gesellschaftliche Gruppierungen gibt, in denen das funktioniert. Und dann gibt es Gruppierungen, die sind außerhalb davon und in denen funktioniert das eben nicht. Jetzt können wir natürlich heute sagen, wir sind ja jetzt wahrscheinlich gesellschaftlich an einem Punkt angelangt, wo wir eine derartige Gleichheit produziert haben für uns, dass es sich daraus erklärt, dass diese Hermetik nicht mehr funktioniert. Aber dann muss man mal gucken, ob diese Gleichheit endlich wirklich existiert. Und da sieht man dann ganz schnell, dass das keinesfalls so ist. Das heißt also, die Hermetik ist aufgegeben worden, obwohl die Gleichheit nicht erreicht ist. Das ist ja eigentlich das Interessanteste an dieser ganzen Geschichte.
Wenn wir schon bei Gesellschaft sind, als Arbeitsbegriff vielleicht, ja. Wahrscheinlich sind wir uns einig, dass von der Anmutung, der Stimmung in dieser Gesellschaft im Lande ist es eher so, dass es keine sehr freundliche, sehr freundschaftliche Stimmung gerade so ist. Zumindest in bestimmten Kanälen, wenn man bestimmte Kanäle wahrnimmt oder an sich heranlässt, könnte man diesen Eindruck gewinnen. Hätte die Kultur, der Kunstbetrieb, könnte der Kunstbetrieb da was beitragen? Anni, du hast mal in einem Interview gesagt, du möchtest schon beitragen, dass wir einander irgendwo besser begegnen. Ist das eine Chance? Wie viel kannst du da ausrichten?
Ist auf jeden Fall eine absolute Chance. Und ich möchte tatsächlich als Beispiel auch direkt den Ort bringen, an dem wir jetzt hier gerade sitzen. Ein normalerweise freistehendes Geschäft, ein Ladenlokal, der jetzt durch die 4 Wochen des Mozartfest vom Festival selbst bespielt wird. Und hier wirklich Menschen rein und rausgehen können, hier Zeit verbringen können, Musik erleben können, in Begegnungen, in Austausch treten können. Hier sitzen Menschen, die ich vor 4 Jahren in Würzburg, in meinem allerersten Würzburg-Festival im Pop-Up kennengelernt habe, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, die ich jedes Jahr hier wiedersehe. Das ist eine Freundschaft, die nur durch so einen Ort hier möglich geworden ist. Hier sitzen Menschen, die ich vor 2 Jahren kennengelernt habe, die hier sind, Menschen, die sich dann dadurch kennengelernt haben. Das ist einer dieser dritten Orte, die außerhalb von Zuhause oder Arbeitsplatz stattfinden, wo tatsächlich durch und mit Musik diese Freundschaften, diese Begegnungen überhaupt entstehen können. Und ich denke, dass es sowas gibt, das ist eine absolute Chance. Und das gibt's jetzt zum Glück mehr und mehr, dass man versteht, es ist nicht die Erwartung, dass Menschen in einen Konzertsaal kommen. Die kann es gar nicht geben, wenn man nicht selbst diesen Schritt in die Stadtgesellschaft selbst geht. Und dass dieser Ort hier ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür, dass es eben keine Einbahnstraße ist, sondern immer ein Aufeinanderzugehen.
Um nochmal zum Begriff Freundschaft zurückzukommen, der Gedanke kam mir erst heute. Eingangs sagte ich, wir wollen nicht über Künstlerfreundschaften sprechen, die ja ganze Biografien füllen, Hollywood-Filme. Trotzdem die Frage oder der Eindruck, gerade in kreativen Kreisen scheint ja Freundschaft eigentlich eher was Suspektes zu sein. Es gibt Ideologien, es gibt Haltungen, es gibt Schulen, Denkschulen, es gibt auch Konkurrenz. Wie ist denn so? Kann man von KünstlerInnen zu KünstlerInnen befreundet sein? Ist man das? Oder gibt es da Punkte, wo die Freundschaft dann auch doch wieder aufhört?
Es kommt sehr auf die Freundschaft drauf an. Es gibt ja viele Facetten. Manfred und ich haben eine ganz tolle Freundschaft, die über auch Generationen greift, sozusagen. Das ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende, jetzt auch echt schon eine familiäre Freundschaft, würde ich sagen, dass so eine Vertrautheit da drin ist, was für mich zum Beispiel in meiner Jugend dazu geführt hat, dass ich ganz viele tolle Bücher jedes Jahr zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ne, von dir bekommen habe. Goethe, Mann, Hesse, Bachmann und was ich da nicht noch alles aufzählen kann. Ich müsste die mal alle so stapeln und dir ein Foto davon schicken.
Ja, würde mich wundern.
Das war super inspirierend und natürlich gibt es auch die Freundschaften mit auch Pianistinnen, die ich habe, die total vertraut sind, obwohl es dasselbe Instrument ist. Man könnte meinen, da ist irgendwie ein, vielleicht von außen könnte man sagen, ja, habt ihr dann irgendwie keine Konkurrenz oder so, aber es ist gar nicht so. Es ist nochmal eine ganz andere Art von Verständnis. Man hat dieselben, man teilt dieselben Zweifeln, man teilt die Sorgen, die Hoffnungen und ist dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und andererseits habe ich natürlich auch Freunde, die aus meiner Schulzeit sind und nichts mit Musik zu tun haben, mit denen ich wiederum ganz andere Dinge besprechen kann. Ich glaube, dass diese Facetten von Freundschaft, die machen es letztendlich dann auch doch aus. Hm. Menschen sind anders und mit jedem Mensch hat man auch vielleicht eine andere Art von Freundschaft.
Aber eben Pianistinnen-Gedanken kann dann eben nur ein Pianist oder eine Pianistin nachvollziehen letztendlich. Oder wie es ist, auf eine Bühne zu gehen oder wie es ist, im Betrieb sich zu behaupten, was auch immer.
Absolut, ja. Mhm. Und das ist schon eine, die wächst natürlich anders zusammen. Also sie geht durch viele Höhen und Tiefen, aber letztendlich jede Freundschaft. Und die Höhen und Tiefen, die sind dann halt, die haben dann ihre Graustufen so und die sind überall ein bisschen anders.
Mhm. Herr Trojan, ist man unter Komponisten befreundet?
Eher nicht, würde ich sagen.
Ja, Einsiedler.
Eher nicht, nein. Ich habe bisher auch keinen Komponisten gefunden, mit dem ich wirklich über solche Fragen mich unterhalten hätte, wie kann ich im Betrieb bestehen oder so, solche existenziellen Fragen. Ich erinnere mich nicht, diese Themen je mit einem Komponisten beredet zu haben. Selbst nicht mit jüngeren Kollegen. Es hat mal eine Zeit gegeben, da war ich, wohnte ich in Berlin und in Hamburg, wo ich eine Residenz hatte, eine kurze, habe ich den Kollegen Glanert getroffen. Und der war damals ganz am Anfang und ich habe ein Stück von ihm gehört und fand das gut. Ich bin in eins der Konzerte der Hochschule gegangen und habe ihm dazu gratuliert und er hat mir ein bisschen erzählt von dem, wie es ihm gerade geht. Wir hatten einen gemeinsamen Lehrer, als ich in der Hochschule war, habe ich bei Delamotte studiert und Glanert hat zunächst auch bei Delamotte studiert. Viele Jahre später und er hat dann Delamotte dadurch, dass dieser nach Wien ging, verloren und war dann bei anderen Kollegen und war dann nicht glücklich und ich habe mir das ein bisschen angehört und dann habe ich ihm gesagt, es gibt für dich nur eine Chance, geh zum Henze nach Köln. Das hat er gemacht und dann wurde er sehr schnell ein sehr angesehener Komponist, was er bis heute ist. Und das war sozusagen ich war noch nicht Professor in der Zeit. Das heißt, das war eine Sache, die außerhalb irgendeiner Funktion war. Das war ein kollegialer Rat.
Ein freundschaftlicher Rat.
Ein freundschaftlicher Rat, obwohl ich nicht sagen kann, dass ich mit Glanert damals eine Freundschaft hatte. Es war ein Student und ich war nicht mehr Student und ich habe dem gesagt, ich fand das gut, was du da gemacht hast und dann kam es zu diesem Gespräch. Aber das ist etwas, was ich wahrscheinlich mit jedem anderen auch gemacht hätte. Das hat nicht. Heute ist das was anderes. Da bin ich mit dem Glanert so weit befreundet, wie das unter Komponisten geht. Das heißt, wir gehen wahnsinnig gern essen und wir stöhnen manchmal über dieses oder jenes. Ja, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Seit einigen Jahren sind wir auch noch im selben Verlag. Und da hat man dann diesen Anknüpfungspunkt und sagt, ja, das funktioniert aber nicht so, wie das sollte oder so. Das heißt, eigentlich geht es immer eher über sowas, aber es geht nie über Kunst, nicht? Weil man wüsste ja gar nicht, was man da bereden soll, das weiß man nicht. Ich hätte keine Idee, was ich mit einem Komponistenkollegen über den kompositorischen Arbeitsvorgang, also das, was ich erzählen kann, weiß der. Und das andere weiß ich sowieso nicht, was ich dazu sagen soll. Weil das passiert bei jenem anders. Ne? Hm. Und von daher, man kommt sich als Komponisten nie, denke ich jedenfalls, ist meine Erfahrung jetzt, andere können was ganz anderes sagen, vielleicht. Aber man kommt sich nie so nahe, dass man sich eventuell über die Arbeit austauscht, weil ich gar nicht wüsste, wie das geht, weil jeder funktioniert da anders und über die, also es gibt mal einen Ratschlag eines älteren Komponisten oder auch vielleicht eines nur wenig älteren. Ich erinnere mich noch, dass Peter Ruschitzka mir, als ich ganz am Anfang gesagt habe, ja, wenn du ein Streichquartett machst, dann fahr doch mal nach Baden-Baden, da gibt es den Josef Häusler, zeig dem das mal. Das habe ich gemacht und danach bekam ich einen Auftrag für ein neues Stück. Und das war natürlich ein, wenn man so will, ein freundschaftlicher Rat eines etwas älteren Kollegen, der ist ein Jahr älter als ich jetzt, aber war damals schon viel besser im Geschäft am Anfang als ich. Und sowas gibt es natürlich, aber im Großen und Ganzen ist man doch, ist man diskret mit den Geschichten, die man hat. Man ist eigentlich nicht so großzügig damit zu sagen, ja, fahr da mal hin, der macht immer was oder sowas. Das ist eigentlich nicht vorstellbar, weil auch die Interna in diesem Marktsegment funktionieren ja nicht so. Man weiß ja selber nicht so genau, wann man zum Beispiel irgendwo ankommt, bei einem Veranstalter, oder wann man das nicht tut.
Und warum
man jetzt ankommt, diese Notwendigkeiten oder Nicht-Notwendigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, wo ich manchmal so ein klein bisschen Einblick kriege, ist im Opernbereich, weil ich da mich sehr bewege. Wenn ich darüber nachdenke, was ein Opernhaus für Voraussetzungen hat, um ein Stück zu programmieren. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, die sind für unser einen auch zum Teil so absurd, weil man natürlich denkt, ja, warum spielt er denn jetzt nicht ein Zeug von mir? Ist doch ganz klar, das ist gut, das ist erfolgreich, dann spielst doch. Ne? Aber dann sind so viele Faktoren da, dass man sagen kann, ja, so richtig eine Entscheidung nimmt der gesamte Betrieb dem Intendanten dann auch wieder ab.
Wenn wir zu einer Art Fazit kommen, ist Freundschaft dann letztendlich was immer kontextualisiert werden muss? Ist Freundschaft immer etwas, was einen Fokus, ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Gemeinsamkeit abdecken muss? Oder haben wir zu geringe, trauen wir dem Begriff Freundschaft vielleicht zu wenig zu? Oder der Idee der Freundschaft?
Wir hatten es ja eben schon mit dem zum Punkt kommen. Ich glaube, man kann bei diesem Thema gar nicht so richtig zum Punkt kommen oder dem ein Fazit geben, weil dieser Begriff Freundschaft ist immer im Wandel. Das ist nichts Festes. Es hat keine Wurzeln, die sozusagen fest im Boden verankert sind, sondern es ist ein Netz aus ganz vielen Wegen, die man eben geht mit Menschen, die diesen Weg begleiten und dann vielleicht auch wieder eine Abbiegung machen, um später wieder dazu zu stoßen. Und ich glaube, dieses Bild ist letztendlich die Freundschaft und das betrifft mich als Einzelperson genauso wie die Gemeinschaft, in der wir leben. Hm. Hm. Herr Trojan, was sagen Sie dazu?
Ja, eigentlich ist es ein Alleinstellungsmerkmal für eine andere Person, die sozusagen durch es ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das heißt, beide gestatten sich, diese Alleinstellung zu vergeben.
Ich finde Geben und Geben schöner. Hm? Ich finde Geben und Geben schöner als Geben und Nehmen.
Ja, auf jeden
Oder?
Fall. Ja,
ich würde eher sagen, es ist ein Geben und Geben.
Ja, unbedingt.
Ja, dann haben wir den Begriff der Freundschaft doch noch sehr umfassend letztendlich geklärt.
Ja,
unbedingt. Oder die Idee der Freundschaft.
Ja, unbedingt.
Haben wir doch noch eine Art Fazit.
Haben wir doch noch eine Art Fazit.
Ja.
Dann danke ich sehr für
Danke.
Dieses schöne Gespräch.
Danke dir.